Lass uns mal gemeinsam die Verse lesen in Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 28 bis Kapitel 2, Vers 7.
Danke für alles, was du schon gesprochen hast, Herr, und auch hörst du unsere Gebete, Herr. Unsere Worte sind schwach, was wir über dich sagen können, Herr, aber doch möchten wir dich verkündigen, Herr. Doch beten wir, dass du dich heute Morgen offenbaren kannst, dass du dich zeigen kannst in deiner Herrlichkeit, Herr. Amen. Das gefällt mir in dieser Konferenz, in den Versammlungen, dass wir immer wieder beten und dass wir viel beten. Wir machen hier keine Auslegung nur über Christus, sondern wir kommen selber zum Herrn. Ich denke, wir machen das alle, aber ich möchte doch noch mal sagen, wenn nicht jeder Einzelne von uns zum Herrn selber kommt, dann hat er an dieser Konferenz Christus verpasst. Dann hat er Worte über Christus mitgenommen, dann hat er was gelernt, aber es wäre zu schade. So lass uns ganz bewusst dieses einüben, den Herrn zu suchen, im Gebet zu ihm zu kommen und auch zu sagen, Herr, offenbare dich mir. Wie Paulus sagt, er sagt nicht, er möchte etwas über Christus sagen, sondern er sagt hier in Kolosser 1, Vers 28, ihn verkündigen wir. Er wusste wohl auch, dass seine Auslegung über Christus, dass sie nicht ausreichend wäre, sondern er wollte den Herrn selber verkündigen. Das bezeugt er immer wieder an unterschiedlichen Stellen, auch dass er das Evangelium predigt. Was sagt er dort über das Evangelium? Jesus verkündigen sie als das Evangelium. So, wir machen heute keine Auslegung über ihn. Und was ich sehr schön finde, Paulus ist aktiv, wie gestern schon rauskam. Wir wollen mit ihm zusammenarbeiten. Wir wollen nicht nur abwarten, was der Herr tut, sondern gleichzeitig, indem wir warten, was er tut, gleichzeitig sind wir auch aktiv. Ein großes Geheimnis. Ein Geheimnis, was wir auch vielleicht nie ganz in der Balance erforschen, aber wir wissen doch, dass es sich lohnt, mit dem Herrn zusammenzuwirken. Und hier sagt sogar der Paulus, er hat einen großen Kampf. Ja, hat nicht der Herr schon alles vollbracht? Hat nicht der Herr den ganzen Preis bezahlt? Hat er nicht am Kreuz sogar ausdrücklich gesagt, es ist vollbracht? Doch, hat er. Und genau deswegen wollen wir heute hineinkommen. Genau deswegen, weil wir uns voll darauf verlassen können, weil wir uns darauf stützen können, was der Herr schon getan hat. Genau deswegen haben wir heute einen großen Kampf. Und für alle, die nicht kämpfen wollen, wer kämpft gerne? Naja, ich kämpfe dann gerne, wenn ich weiß, dass es einen Gewinn gibt. Aber was hier zu sehen ist, es ist ein Kampf für die Geschwister. Wir sehen oft beim Kampf vor allem die Feinde und den Feind, und das gibt's auch. Aber wir sollen heute Morgen auch sehen, wir kämpfen für die Geschwister. Wir kämpfen für die Geschwister, die der Herr uns gegeben hat. In Nehemia sagt er das auch, gell? Lasst uns kämpfen für eure Brüder, für eure Familien. Das ist, wofür wir heute kämpfen, für die, die der Herr uns gegeben hat. Dieser Kampf, ja, im Herrn, er hat einen guten Ausgang. Und was mir gefällt hier, Paulus ist für jeden Menschen aktiv. Ich glaube, diese Formulierung, dass er das so sagt, für jeden Menschen, sie ist nicht so oft im Wort. Es ist oft für die Brüder, für die Gläubigen, für die Geschwister, sagen wir oft, also Brüder und Schwestern sind. Aber hier sagt er für jeden Menschen. Und er hat ein Anliegen für alle Menschen. Offensichtlich sogar für die, die noch gar nicht glauben, aber natürlich besonders für die Hausgenossen des Glaubens. Und es ist auch sehr kostbar, dafür zu beten. dafür einzustehen. Vielleicht kann mal jemand diesen Vers lesen in 1. Timotheus 2, Vers 1. Junge Brüder, ihr seid doch im Wort aktiv, oder? 1. Timotheus 2, Vers 1.
Ich ermahne darum vor allen Dingen, dass Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen.
Ja, das ermahnt Paulus, zu beten, Fürbitten, Danksagung für alle Menschen. So beginnt der Kampf. Oder das ist, würde ich auch sagen, ein gut Teil unseres Kampfes ist Gebet für die Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir haben alle in den letzten Jahren gelernt, mehr zu beten. Der Herr hat uns an Punkte gebracht, wo du denkst, ja, jetzt geht's nicht mehr weiter. Oder dir den Kopf zerbrichst und überlegst, gehe ich links rum? Geht nicht. Gehe ich rechts rum? Geht nicht. Gehe ich geradeaus? Geht nicht. Nichts tun ist auch kein Weg. Was machen wir denn? Wir beten. Natürlich, wir können auch menschliche Mittel anwenden. Es gibt viele Methoden, Menschen zu beeinflussen. Ja, wer in dieser Welt eine Aufgabe übernimmt, wer eine Führungsaufgabe übernimmt, er lernt Menschen auf verschiedene Arten zu beeinflussen, die Dinge um ihn herum ein bisschen zu arrangieren, dass er in die Richtung geht, die er gehen soll, oder ein bisschen zu motivieren. Aber der Kampf, der geistliche Kampf, er fängt an durch Gebet. Lass uns nicht die Weise dieser Welt leben, sondern zuallererst beten für alle Menschen. Bitten, Gebet für alle Menschen. Und der Herr hört dieses Gebet. Und der Herr tut nach diesem Gebet Dinge, die sind unglaublich. Ja, wir haben es ja auch schon bezeugt, auch in den letzten Konferenzen haben Schwestern auch Zeugnis gegeben, wie der Herr ihr Gebet erhört hat. Und es ist manchmal fast schon schockierend, wie der Herr Gebet erhört. Und ich finde oft, wenn wir ihm sagen, Herr, ich weiß gar keinen Weg, aber ich bring's dir, gerade dann hört der Herr besonders unser Gebet. Und trotzdem arbeiten wir mit ihm zusammen, gell? Auch wenn wir gebetet haben, dann sagt Paulus hier, was tut er? Er ermahnt. Er lehrt. Oh, Paulus ermahnt. Ermahnt nicht so viel, denkt vielleicht jemand. Das gleiche Wort im Griechischen ist auch ermutigen. Ja, er ermutigt auch. Ich würde sagen, es ist beides. Das Ermutigen ist vielleicht ein bisschen angenehmer als das Ermahnen, aber wir brauchen es einfach im Gemeindeleben. Und es ist schön, wenn einfach ein Wort da ist, der Ermutigung oder der Ermahnung oder auch der Lehre. Irgendwann habe ich von jemand gehört, ja, ich bin jetzt, also ich gebe es ein bisschen zugespitzt wieder, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt groß genug, mich braucht man nicht mehr lehren. Oder? Wie ist es in der Schule, wenn jemand die mittlere Reife macht oder das Abi, dann ist er fertig, oder? 10 Jahre gelernt, 12 Jahre, 13 und endlich fertig. Ausgelernt. Die Lehrer, die bleiben in der Schule und erziehen freudig unseres Weges. Und dann kommst du in eine Ausbildung oder eine Uni oder irgendwo hin und plötzlich gibt's noch was zu lernen. Und dann denkst du, ach, jetzt habe ich meinen Bachelor oder meinen Master oder ich habe mein Abschlusszeugnis der Ausbildung. Endlich, ich brauche nichts mehr zu lernen. Jetzt. Und dann kommst du hin und musst weiter lernen. Was will ich damit sagen? Wenn wir schon in der Welt, in den weltlichen Dingen weiter am Lernen sind, wie viel mehr in den geistlichen Dingen. Ja, wir wollen weiter lernen. Nicht so sehr nach dem Verständnis nur. Ja, vielleicht kommst du an den Punkt, wo du zu vielen Versen schon ein gewisses Verständnis erlangt hast, was auch erklären kannst, Dinge, die vorher verborgen waren. Ja, die kann man mit der Zeit auch erklären, in Zusammenhänge bringen. Aber es gibt trotzdem noch was zu lernen. Das ist auch kostbar, dass wir Geschwister haben, Brüder auch im Gemeindeleben, die uns lehren können. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so weit weg, dass dir jemand weiterhelfen kann. Vielleicht ist es genau der Bruder, der neben dir sitzt. Oder die eigene Ehefrau, der eigene Ehemann. Wir können uns was sagen lassen. Ist das nicht wunderbar? Wir haben diese Offenheit und es ist so kostbar. Wie Paulus hier sagt, er hat ein Anliegen, sie zu lehren in aller Weisheit, damit jeder Mensch in voller Reife dargestellt wird in Christus. Können die Brüder hier im Kolosserbrief, er redet übrigens nicht nur von sich selber, sondern von wir, also er spricht von mehreren, die hier gemeinsam gedient haben, können diese Brüder zur Reife bringen? Es reicht nicht, gell? Es ist auch noch etwas am Wirken innerlich. Wie Paulus an anderer Stelle sagt, doch Gott hat das Wachstum gegeben. Wenn jemand etwas sät oder etwas anbaut auf dem Feld oder im Garten, da ist eine Arbeit zu tun. Da ist etwas zu säen, da ist etwas zu gießen. Dann kommt aber ein Moment, da kannst du nichts mehr tun. Da bist du darauf angewiesen, dass das Wachstum kommt. Da bist du darauf angewiesen, sogar auf das Wetter. Das ist ja für die Landwirte immer der große Frust. Ja, gibt's das passende Wetter, dass die Frucht auch reif wird, dass es nicht nur gesät ist, dass nicht nur ein kleines, schönes Pflänzchen kommt, sondern dass man auch was ernten kann. Und da sind sie bis heute, trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnis, darauf angewiesen, dass im passenden Moment ein Regenguss kommt oder die Sonne scheint. So sind wir auch darauf angewiesen, auf das, was der Herr in uns wirkt. In allem, was der Herr uns zeigt, was wir sehen, was wir verstehen, wo wir ermutigt sind, wir brauchen doch auch den Gott, der das Wachstum gibt, der uns zur Reife bringt. Haben wir doch dieses Gebet, Herr, bring uns alle zur Reife. Bring uns gemeinsam zur Reife. Das sagt er auch in Vers 29 dann, er müht sich ab und kämpft nach der Wirkung, die in mir wirkt, in Kraft. Ist es nicht kostbar? Da ist eine Wirkung, die wirkt in Kraft. Der Bruder, der wunderbar lehren kann, er soll immer in Erinnerung haben, und Paulus hat sie auch in Erinnerung, es braucht diese innere Wirkung auch. Es braucht das Wort, es braucht die Ausrichtung, es braucht die Klarheit im Verständnis, aber es braucht auch diese innere Wirkung. Was heute Morgen schon ein bisschen angerissen wurde, was dann auch in Vers 2 kommt, dass die Herzen, von Kapitel 2, dass die Herzen getröstet werden. Ja, warum müssen die Herzen getröstet werden? Gab es in der Gemeinde in Kolossäe einen Trauerfall? Wir wissen es nicht. Aber es ist auch kostbar, getröstet zu werden, wenn es einen Trauerfall gab. Ganz außer Frage. Ich habe im letzten Jahr, haben wir das eine oder andere erlebt, das ist nicht so schön, aber der Trost im Wort ist sehr kostbar. Ich habe einen Korintherbrief, ich habe gestaunt, 2. Korintherbrief, wie viel er spricht vom Trost, den der Herr uns gibt. Ist es nicht wunderbar, wenn jemand zum Herrn geht, gleichzeitig den Trost des Herrn zu erfahren? Aber der Herr selber ist auch gegangen in den Evangelium. Gell? Er war mehrere Jahre bei den Jüngern und er ist weggegangen und das hat er auch angekündigt und das war für die Jünger, glaube ich, auch ein schmerzlicher Gedanke, der Herr geht. Ja, und was hat der Herr ihnen angekündigt? Er hat ihnen einen Tröster angekündigt. Ist es nicht wunderbar? Er sagt ihnen, er will ihnen einen anderen Tröster schicken. Ja, weil er geht, kommt dieser andere Tröster. Vielleicht lesen wir doch ein, zwei Verse davon. Von Johannes 14, die Verse 16 bis 17. Die jungen Brüder waren schon aktiv. Wie wär's mit den jungen Schwestern? Johannes 14, die Verse 16 bis 17. Alle jungen Schwestern, die wollen, können zusammen lesen. Amen. Vers 17 noch. Amen. Lob den Herrn. Der Herr hat den Vater gebeten, dass er uns einen anderen Tröster schickt. Und dann sagt er, der Tröster ist der Geist der Wahrheit. Also, weil der Herr ging, ist der Tröster gekommen. Und ja, wir sehen ja dann auch, dass er aufgefahren ist und heute auf dem Thron sitzt. Ja, und gleichzeitig hat er den Geist gesandt. Der Geist, der in unser Inneres gekommen ist und der uns in alle Wahrheit leitet. Der uns hineinbringt in diese Wirklichkeit. Und wir sollen auch diese Gewissheit haben, Herr, ich habe den Geist und Herr, ich möchte auch in diese Wirklichkeit hineinkommen. Manchmal ist ja die Frage, wie geht's denn? Herr, wie kann ich in diese Erfahrung hineinkommen? Manchmal fällt uns was schwer, manchmal ist uns was unerklärlich, manchmal passt auch ein Wort der Wahrheit nicht in diese Zeit. Scheinbar. Du liest es und denkst, ja, wie kann man denn heute das erfahren? Aber durch den Glauben und durch den Geist können wir in diese Erfahrung hineinkommen. Wir kennen ja diese Erfahrung, aber lass uns noch mehr suchen. Herr, leite mich durch den Geist in alle Wirklichkeit hinein. Später sagt der Herr sogar in diesen Kapiteln, er sagt, von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen. Also was der Herr ist, wird durch den Geist in uns hineingebracht, wird unsere Wirklichkeit. Und es ist auch für mich ein Geheimnis im Kolosserbrief. Warum, sagt Paulus, er hat einen Kampf für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Erklärungen. Fragt den Herrn, was ich heute sagen möchte. Es war wohl nötig zu sehen, dass dieses Wort nicht nur ein Wort ist, sondern dass es auch in Paulus und in den Brüdern eine Wirklichkeit ist. Heute haben wir nicht nur einen Bruder, in dem es schon Wirklichkeit geworden ist, sondern heute haben wir ja viele als die Gemeinde. Aber das ist so kostbar, die Wirklichkeit in den Geschwistern zu sehen, was der Herr gewirkt hat. Zu sehen, es ist nicht mehr nur eine Lehre, sondern es wird schon offenbar in seiner Gemeinde. Wir sollen es über alle Maßen schätzen. Wisst ihr, wir haben gestern die Bücher empfohlen. Ja, wir können sie guten Gewissens empfehlen und wir verschicken sie auch guten Gewissens und mit Freude an viele Gläubige. Und gleichzeitig denke ich manchmal, wenn wir sie verschickt haben, es ist gar nicht so einfach, wenn du so ein Buch gelesen hast. Je nachdem, wo es hingeht, wir wissen es ja nicht. Aber wenn jemand da alleine sitzt und er liest dieses Buch und er genießt die Wahrheit und er hat niemand, mit dem er das ergreifen kann, das ist schade. Eigentlich müssen wir allen sagen, komm auch zur Gemeinde, werden mit aufgebaut. Lass uns gemeinsam diese Wahrheiten ergreifen und hineinkommen. Und das sagt Paulus hier auch in Kolosser 2 als nächstes. Nicht nur die Herzen sollen getröstet werden, sondern sie sollen auch zusammengefügt werden in Liebe. Also wir müssen, um den ganzen Christus zu ergreifen, müssen wir auch zusammengefügt werden. Einer ist zu wenig, zwei sind zu wenig. Wir brauchen Die Geschwister, ja, wie wir hier alle zusammenkommen, um Christus gemeinsam zu ergreifen. Und es ist so kostbar. Lass mich eine Bitte heute äußern. Geschwister, rück ein bisschen näher ran. Komm ein bisschen näher an das Haupt und auch an die anderen Geschwister, damit wir besser zusammen ergreifen können. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. Ihr seid ja viele auch schon mal geflogen. Und wenn man auf dem großen Flughafen landet, manchmal ist man schon müde und möchte endlich da sein. Und dann kommt die Ansage, wir haben heute eine Außenposition. Was heißt das? Das Flugzeug ist nicht am Flugzeuggebäude angedockt, sondern das steht irgendwo ein paar hundert Meter oder Kilometer weiter draußen. Dann muss erst noch der Bus kommen, muss in den Bus steigen, der fährt dann einige Kurven über das Flughafengelände und mit der Zeit irgendwann kommst du für uns zum Ziel. Diese Außenposition ist nicht so angenehm. Vorzugsweise möchte jeder direkt ankommen am Flughafen. Im Gemeindeleben würde ich sagen auch, die Außenpositionen, die sind nicht so gut. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher ran. Ja, dann kannst du sagen, ja, aber das ist mir so wichtig. Und das habe ich aber. Und da möchte ich bleiben. Okay, aber lass uns doch ein bisschen näher ranrücken. Lass uns doch zusammengefügt werden. Ja, lass uns doch zusammenrücken, um Christus zu ergreifen. Bleib nicht auf dem, was du mal gesehen hast oder was du vielleicht sogar gemeint hast, neu entdeckt zu haben. Komm doch zusammen, rücke zusammen zu den Geschwistern, zum Haupt. Und manchmal würde ich sagen, es ist sogar sehr praktisch. Rück ein bisschen näher. Sei nicht nur zur Konferenz hier als ein Gast zweimal im Jahr. Suche, ja, lass uns suchen, wie wir gemeinsam aufgebaut werden können. Jede Woche, am besten mehrmals die Woche, zusammengefügt in Liebe. Und zu allem Reichtum. Ja, hier ist der Reichtum. Also nicht nur hier in Stuttgart in der Halle, das meine ich nicht, das versteht ihr ja. Aber in der Gemeinde ist dieser Reichtum mit allen Heiligen zu erfassen. Jemand hat den Vers heute Morgen schon zitiert von Epheser 3, dass wir stark sind, um mit allen Heiligen zu erfassen. Die Tiefe, die Länge, die Höhe und die Breite. Wo geht's? Gemeinsam im Leib können wir ihn erfassen. Diese Schätze, sie sind verborgen in wem? In Christus. Er sagt hier, gell? Zur völligen Gewissheit des Verständnisses, zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus. Das Geheimnis ist Christus. Ich möchte euch eine Frage stellen. Kann man das Geheimnis vollends, ganz, also in seiner Fülle erklären? Ich habe es gestern schon gesagt, ich dachte es früher. Ich dachte früher, ich würde an den Punkt kommen, dass ich es ganz verstanden habe. Alle Verse verstanden und auch das Geheimnis ganz verstanden. Ich würde sagen heute, in allem, was der Herr sich, wie er sich uns offenbart, bleibt's ein Geheimnis. Es ist ein Stück weit offenbart, aber es bleibt ein Geheimnis. Und warum bleibt es ein Geheimnis? Weil es, so würde ich es halt formulieren, fest verbunden ist mit der Person des Herrn. Manchmal haben wir das Bedürfnis, es zu verstehen, aufzuschreiben und mit nach Hause zu nehmen. Wir haben dieses Anliegen, ja, es zu bekommen. Ja, wir merken, wir haben einen Mangel. Kennst du das? Du bist in einer Situation, du merkst einen Mangel. Du merkst einen Mangel an Geduld oder einen Mangel an Liebe. Oder es gibt ja viele Tugenden im Wort. Und wenn wir in diesem Leben mit dem Herrn sind oder auch dienen oder auch gemeinsam dienen, dann merken wir unseren Mangel. Und dann kommen wir zum Herrn und wir bringen ihn unseren Mangel. Sagen dem Herrn, Herr, ich brauche mehr Geduld. Herr, ich brauche mehr Liebe für meine Geschwister, auch für die, die ganz anders aufgestellt sind wie ich. Aber wisst ihr, der Herr wird uns nicht ein Gefäß voll Liebe überreichen oder eine Anleitung zur Geduld, die wir mit nach Hause nehmen können. Das funktioniert nicht. Suche nicht nach mehr Geduld oder mehr Liebe. Lass uns Christus suchen, Christus ergreifen und Christus festhalten. Das ist der Weg. Es gibt diesen bekannten Vers von dem Erkennen. Was sagt Paulus in 1. Korinther 8, Vers 2? Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, ich würde heute mal sagen, etwas von Christus erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen muss. So ist es. Es geht heute, obwohl wir die Lehre brauchen, obwohl wir auch die Ermahnung brauchen, wie vorher schon gesagt, obwohl wir das Wort brauchen, ein gutes Verständnis vom Wort, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen den Herrn selber. Und wir brauchen diese Einheit mit ihm, diese Gemeinschaft mit ihm und letzten Endes auch dieses Dranbleiben an ihm, dass der Herr uns auch weiterleiten kann. Manchmal sind wir ja zufrieden, wenn der Herr sich ein Stück offenbart hat. Vielleicht beten wir auch für was Praktisches. Wir beten für eine Entscheidung. Wir beten für das richtige Studium oder das richtige Vertiefungsfach oder die richtige Ehefrau oder dies oder jenes. Und wir bringen es dem Herrn und wir suchen eine Entscheidung von ihm. Und dann, ja, wenn der Herr gnädig ist und wir hören, dann gibt es auch eine Antwort. Und dann ist es aber oft so, dass wir verleitet sind, mit dieser Antwort wieder wegzugehen. Der Herr hat mir jetzt gezeigt, dass ich das und das studieren soll. Ich habe Frieden, dorthin zu gehen, mein Studium zu machen. Aber wie geht's weiter? Jetzt weißt du ja, dass du das Studium machen sollst. Leg los. Einerseits ja, leg los, aber andererseits bleib am Herrn dran. Suche ihn weiter. Und in vielem möchte der Herr uns in diese Erfahrung mit ihm hineinbringen, dass wir, wenn wir seine Leitung suchen, wenn wir seine Gnade suchen, wenn wir seine Tugenden suchen und erkennen, dass wir weiter dranbleiben, uns weiter steuern lassen. Vielleicht hat der Herr dich geradeaus geleitet, aber pass auf, vielleicht geht's in zwei Schritten nach links ab. Lass uns dranbleiben. Bleiben am Herrn, bleiben im Wort, bleiben in der Gemeinschaft mit ihm. Wir tragen heute, glaube ich, noch mehr auch zusammen. Aber eins möchte ich noch sagen, was mich in diesen Versen sehr verwundert hat, was Paulus sagt. Zum einen sagt er, sie sollen sich nicht verführen lassen von überredenden Worten. Also das ist auch eine Ermutigung und ja, wohl auch Ermahnung, wenn wir viel von Christus sprechen, dass wir uns nicht ablenken lassen mit überredenden Worten. Nicht von der Person des Herrn ablenken lassen. Die Jünger haben in Matthäus, ist es beschrieben, haben ihn mal gefragt über die Zeichen der Zeit, wann es sein wird. Das ist ja das große Interesse der Menschen. Wann wird es sein? Er sagt, niemand weiß, außer der Vater. Auf jeden Fall, sie hätten es gerne gewusst, aber der Herr gibt ihnen einen Hinweis und sagt, es werden noch viele kommen. Die werden dran arbeiten, euch abzulenken von mir. Es werden viele Christusse und falsche Propheten kommen, die Menschen hinter sich herziehen wollen. Aber das ist die Ermahnung hier. Wir bleiben am Herrn. Wir halten an dem Christus fest. Wir lassen uns auch nicht schnell wegbewegen. Auch nicht, wenn jemand was sehr Richtiges bringt. Wisst ihr, das Sprechen über was Richtiges ist oft ein Türöffner oder kann ein Türöffner sein, weggeführt zu werden. Du sagst, ja, was er da sagt, da hat er wirklich recht. Und dann plötzlich bist du ganz schnell auf dem Weg hinter diesen Menschen her, weil er ja was Richtiges gesagt hat, was auch wahr ist. Aber lassen wir uns nicht ablenken von irgendjemand, der etwas Gutes gesagt hat, sondern bleiben wir am Herrn dran. Dies sage ich, damit euch niemand mit überredenden Worten verführt. Dann sagt er, Vers 5, denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Es ist ein bisschen geheimnisvoll, wie Paulus hier an dieser Stelle auf die Ordnung zu sprechen kommt. Es ist doch eigentlich wunderbar, Christus zu erkennen. Christus und ich. Oder die Geschwister und Christus. Was braucht es da noch eine Ordnung? Alle halten an Christus fest. Es ist umgekehrt. Es wird automatisch eine Ordnung geben. Wie er das hier sagt, ja, wenn wir alle an Christus festhalten, gibt es auch eine Ordnung. Und es ist sehr interessant, ich habe, wie gestern auch gesagt, habe ich auch ein bisschen im Griechischen gegraben, weil ich finde es immer spannend zu wissen, wo spricht es noch von dieser Ordnung. Wir haben natürlich im Deutschen auch an verschiedenen Stellen das Wort Ordnung, was im Griechischen mit einem anderen Wort beschrieben ist. Aber dieses Wort Ordnung, von dem er hier spricht, ist das gleiche Wort. Es kommt meistens im Neuen Testament vor, der Ordnung Melchisedeks. Auch interessant. Zuerst in Lukas 1 oder 2, die Ordnung, also der hohe Priester war dran nach der Ordnung. Aber dann kommt diese Ordnung hier. So, es ist die Ordnung des Herrn, ausgerichtet auf den Herrn. Gleichzeitig sehen wir in diesen Briefen immer wieder, wie Paulus zeigt auch, wie diese Ordnung ganz praktisch aussieht. Gell? Wir wundern uns immer, wie nach aller Offenbarung in den Briefen, im Epheserbrief, auch hier später im Kolosserbrief, Philipperbrief, kommen diese praktischen, sind es Ermutigungen oder Ermahnungen, jeder darf sich halt aussuchen. Es kommt diese Verse auch, zum Beispiel dann in Epheser 5, ist ja viel Ermutigung und Offenbarung über die Gemeinde, unseren Wandel mit dem Herrn. Und dann kommt Paulus und spricht plötzlich von einer Ordnung. Sagt er, der Mann ist das Haupt der Frau, so wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Erlöser des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untertan ist, so seien auch die Frauen ihren Männern untertan in allem. Es sind nicht die Verse, über die irgendjemand gerne mitteilen möchte. Gleichzeitig ist es das, was entsteht, wenn wir den Herrn so erfahren, wie Epheser 4, 3, 2 und 1 es zeigt. Wenn wir Christus sehen, dann wird auch diese Ordnung kommen. Und umgekehrt ist es auch so, wenn wir Christus noch mehr erfahren wollen, es lohnt sich, in diese Ordnung hineinzukommen. Vielleicht ist es für manche von uns ein Wort, wie ich vorher sagte, was nicht in die Zeit passt. Vielleicht denkt auch jemand, was heißt das jetzt doch wieder? Mein Mann muss nie die Spülmaschine ausräumen und immer ich. Steht hier aber nicht, gell? Es war keine Aussage, wie der Haushalt geregelt wird. Wir können trotzdem ganz moderne Menschen sein und die Arbeit gleichmäßig aufteilen, sodass alle zufrieden sind im Haus. Und wir haben auch andere Zeiten vielleicht wie damals. So, es geht nicht darum, irgendwelche Traditionen aus dem Mittelalter zurückzuholen. Aber es geht darum, das, was das Wort so zeigt, hier zu erfahren. Es gilt immer noch. Am Ende des Tages ist es einfach so. Und wer diese Ordnung verpasst, der verpasst auch Christus. An dieser Stelle verpasst er Christus. Muss man so sagen. Hat einen Mangel. Ja, lass uns ermutigt sein, auch in dieses hineinzukommen. Es gibt ja noch verschiedene Verse. Ich habe ein paar Beispiele in der Gliederung reingeschrieben. Zum Beispiel Kapitel 6 dann. Die Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Und dann sagt er in Vers 2 aber gleich auch, dies ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Also diese Ordnung, die hat auch eine Verheißung. Die Verheißung, dass du lange lebst in dem Fall. Aber auch die Verheißung, dass der Herr uns reichlich versorgt. Ja, wenn wir in diese Ordnung hineinkommen, werden wir seine Versorgung erfahren. Kennt ihr Römer 10? Der Herr ist reich für alle. Bekannter Vers, oder? Lass uns noch kurz gucken, warum ich ihn jetzt gerade erwähne. Römer 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn es ist derselbe Herr über alle, reich für alle, die ihn anrufen. Dieser Reichtum des Herrn geht Hand in Hand mit der Herrschaft des Herrn. Das kann man nicht trennen. Braucht man auch gar nicht trennen. Das ist einfach Hand in Hand. Wir sagen ja Herr Jesus. Wir bezeugen, dass er der Herr ist. Wir beugen unsere Knie unter seine Herrschaft. Und indem wir uns einfügen in diese Ordnung, bekommen wir den reichen Zustrom. Und es ist so kostbar. Das ist ein Geheimnis. Er spricht ja, welchen Vers habe ich noch? Vers 5 von Epheser 6. Da spricht er von den Sklaven. Gehorcht euren Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Ja, jetzt kommt's auch noch zu den Ungläubigen, sollen sie sich unterordnen. An einer Stelle erklärt er auch, das ist unabhängig davon, ob der Herr ein gläubiger Herr ist oder ein Ungläubiger. Und er sagt, sie sollen sich unterordnen. Ja, was denn jetzt? Der Chef, der lügt vielleicht. Ja, also wenn er lügt, dann brauche ich mich nicht unterordnen. Es ist immer eine Gratwanderung, weil wir natürlich bei der Lüge nicht mitmachen wollen. Aber trotzdem sagt der Herr, wir sollen uns unterordnen. Auch diesem Herrn, der seine Geschäfte auf Lüge aufbaut. Wir machen nicht mit bei der Lüge. Aber trotzdem kommen wir in diese Ordnung hinein. Und das ist so eine Errettung. Wir kennen es, denke ich, viele diese Erfahrung. Und der Herr wird uns immer einen Weg geben. Wir denken, da muss ich jetzt dagegen angehen, sonst wird's nichts. Der Herr sagt, füg dich doch ein. Ich mach schon. Ein Vers noch. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, seid den Älteren untertan. Gürtet euch alle mit Demut gegeneinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist auch ein Geheimnis. Warum sagt Petrus das so? Warum sollen sich Jüngere Älter unterordnen? Oder bis zu welchem Alter gilt es eigentlich? Bis 18, oder? 18 ist man erwachsen. Oder andere Länder vielleicht 21, ich weiß es nicht, wie es in eurem Land ist. Aber dann ist man erwachsen, oder? Dann hat's gereicht. Ich sehe das nicht hier geschrieben von den 18. Wisst ihr, es ist eine Gnade, sich unterzuordnen unter die Älteren. Egal, auch für jemanden, der 50 ist. vielleicht sogar für jemanden, der 70 ist, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Der Herr gibt die Gnade dazu. Ich kann nicht viel dazu sagen, probier es aus. Nimm diesen Vers, komm hinein und erwarte den Segen des Herrn, wie er hier sagt, den Demütigen gibt er Gnade. Vielleicht sagt der Ältere auch mal was man hätte anders machen können. Oder vielleicht sagt er auch was man so schon seit 10 Jahren nicht mehr so macht. Die meisten Älteren im Gemeindeleben sind auch bereit, einen Hinweis anzunehmen. Wir haben auch Gemeinschaft. Aber wisst ihr, am Ende des Tages, wir sollen auch fähig sein, uns einzufügen. Auch mal, wenn was ein bisschen altmodisch scheint oder ungewohnt. Aber was willst du? Willst du richtig sein? Willst du modern sein? Oder willst du die Gnade des Herrn erfahren? Ich denke, wir sollen im Gemeindeleben immer diese Wahl für die Gnade treffen. Diese Wahl, uns einzufügen, der Herr wird den Segen geben. Selbst wenn du was machst, was vielleicht nicht richtig ist, die Verantwortung muss im Zweifelsfall der nehmen, der das Wort gegeben hat, so zu machen. Das kannst du dem Herrn überlassen. Die Versorgung kommt auch, wenn wir in diese Ordnung uns einfügen können. Wenn wir durch die Gnade zusammengefügt werden. Und wisst ihr, was Petrus dann in Vers 6 sagt? Werdet deshalb unter die mächtige Hand Gottes gedemütigt, dass er euch zur gegebenen Zeit erhöht, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn ihm liegt an euch. Wir haben es dem Herrn gegeben und dann kümmert sich der Herr drum. Das ist so kostbar, das ist so befreiend. Du musst dann nicht mehr drum kämpfen. Kämpf um die Geschwister, aber kämpf nicht um dein Recht. Der Herr wird schon Recht machen. Der Herr wird schon die Gemeinde in Gnade weiterleiten für den Aufbau. Er wird sein Werk, was er angefangen hat, auch in Gnade vollenden. Kolosserbrief. Kommen wir noch zum Ende. Vers 6 finde ich so schön. Passt auch gestern zu der Zusammenarbeit mit dem Herrn. Er sagt hier, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Vers, aber ich möchte eigentlich am liebsten den Paulus fragen, ja, was meinst du jetzt eigentlich? Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, oder? Ich würde heute sagen, mit dem, was wir die letzten Versammlungen Gemeinschaft hatten, es ist erfahrungsbedürftig. Ja, wie wir ihn empfangen haben, so lasst uns einfach in ihm wandeln. Lass uns das Wort nehmen, unseren Geist einsetzen und mit dem Herrn leben. Wenn wir hier einen Dienst haben im Haus, ja, was willst du tun mit diesem Vers? Geh hin, mach den Dienst, nimm den Herrn mit und wandle in ihm. Erfahre, wie der Herr reich versorgt, wie der Herr Weisheit gibt, wie er Gelingen gibt. Da kann man nicht so viel dazu sagen, aber man kann es erfahren. Zu den Galatern sagt Paulus in Galater 5, Vers 25, haben wir Leben im Geist oder leben wir im Geist, so lasst uns auch darin wandeln. In einer gewissen Weise, wenn es nicht falsch versteht, just do it. Wir haben den Herrn, wir haben den Geist. Nimm ihn in Anspruch, natürlich nicht einfach mal loslegen, aber mit dem Herrn lass uns mutig sein, uns dem Herrn zu geben. Und der Herr wird weiter versorgen, der Herr wird weiter Ausrichtung geben und der Herr wird uns auf diese Art und Weise, auf wunderbare Weise zur Reife bringen. Er wird uns aufbauen in ihm, Vers 7, er wird uns befestigen im Glauben und wir können überfließen in Danksagung. Ist es nicht wunderbar, was wir für eine Verheißung haben, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir ihn gemeinsam ergreifen, durch ihn leben und auch gemeinsam zum Ziel kommen. Lob den Herrn, lass uns weiter Gemeinschaft haben.
mich hat der Kampf angesprochen. Paulus sagt hier, welch einen großen Kampf ich habe. Und mir geht es auch so, muss ich sagen. Es ist ein Kampf für die, die der Herr uns gegeben hat. In Nehemia heißt es ja auch, Nehemia 4, Vers 8b, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und dieser Kampf, der findet halt auch besonders im Gebet statt, und effektiver noch ist es einfach, mit anderen zusammen zu beten. Und ich schätze so sehr das Schwesterngebet. Also das ist so kostbar und ich profitiere so sehr davon. Und Paulus hat ja solch ein Anliegen. Und wenn wir das gemeinsam tragen, das ist wie so eine Befreiung. Ja, das ist wunderbar. Und gemeinsam auch den Sieg zu erfahren. Und was mich noch berührt hat, dass wir auch gemeinsam den Herrn ergreifen können, um die ganze Fülle zu erfahren. Mit den Geschwistern im Leib können wir ihn erfassen. Amen.
Ich lese da nochmal 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Ich ermahne darum vor allen Dingen, dass Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Göttlichkeit und Ehrwürde. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Ja, ich hatte die Verse vor kurzem auch mal gelesen, es hat mich echt berührt, gell, dass wir wirklich für alle Menschen beten sollen. Man kann nicht sagen, nur für die Ungläubigen oder nur für die Gläubigen oder so, sondern ja, es ist wirklich Gottes Wille, gell, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir können jetzt auch nicht sagen, ah ja, der oder die hat schon die volle Erkenntnis der Wahrheit, gell, für den brauche ich nicht mehr beten, sondern ja, da sind wirklich alle Menschen eingeschlossen. Amen.
Ja, ich war beeindruckt von
der Haltung von Paulus hier in Kolosse, dass er so einen großen Kampf hat. Und sein Kampf war für was? Dass die Herzen getröstet werden, zusammengefügt in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit dieses Verständnisses kommen von dem Geheimnis Christus. Und das sehe ich, es ist wirklich ein Kampf. Ja, wir sind in einem Lauf, aber wir sind auch nicht alleine in diesem Lauf. Und hier gibt es immer wieder Dinge, die entmutigen wollen. Wir sehen, in uns selbst gibt es Punkte, da werden wir entmutigt. Wir sehen, wie Geschwister mal entmutigt sind. Da braucht es viel Trost, ja. Und der Tröster ist der Geist. Er ist uns als Tröster gegeben. Und wie können wir auch Geschwister helfen, getröstet zu werden, indem wir mit dem Geist ihnen dienen. Es gibt so viel Bedarf, mit Geist zu dienen. Manchmal sind wir in der Fülle des Geistes und du merkst, ein anderer hat Bedarf, ist gerade irgendwie trocken, dann reiche da. Ja. Das ist ein Kampf. Ein Kampf, den haben wir, glaube ich, alle Zeit im Gemeindeleben. Bis der Herr kommt, sollen wir in dieser Haltung sein. Wir reichen einander Christus dar, diesen Geist darreichen, damit viel Trost ist im Hause des Herrn. Und dann geschieht auch zusammengefügt werden in Liebe. Auch das ist ein Kampf. Der Feind möchte immer Trennung schaffen. Aber unser Kampf ist, dass wir zusammengefügt werden in Liebe. Dafür stehen wir und darin wenden wir uns auch immer wieder. Manchmal gibt es Dinge, die uns Anstoß bereiten, wo wir aneinander Anstoß nehmen, dann müssen wir die Wendung machen, wie der Bruder es vorher gezeigt hat. Kehr um in deinem Herzen und sag, Herr, ich liebe meine Geschwister. Ich liebe auch den Bruder, obwohl er mir gerade Probleme gemacht hat. Und in Liebe möchte ich weiter zusammen dafür kämpfen, dass wir zusammengefügt werden. Und auch dieser dritte Punkt, ja, zur völligen Gewissheit des Verständnisses. Es ist ein bisschen kompliziert geschrieben, ja. Aber man merkt, es geht Paulus nicht nur darum, ja, Christus erkennen. Ja, wir haben auch heute davon gesprochen. Erkennen kann man unterschiedlich. Ich denke, wir alle haben was von Christus erkannt und verstanden und können viel über ihn erzählen. Aber haben wir diese völlige Gewissheit des Verständnisses, diese völlige Klarheit, wer der Herr ist? Ich muss sagen, mir ging es ein bisschen so, wo ich die letzte Zeit Kolosserbrief gelesen habe. Manches klingt ein bisschen theoretisch für mich noch, ja. Wo ich sagen kann, ja, ich bin beeindruckt, was der Herr ist, seine Dimension, dass er vor allem ist, alles besteht in ihm. Es ist gewaltig, wie Paulus Christus beschreibt, aber in meinem Erfassen ist manches Theorie. Aber ich möchte nicht, dass es für mich theoretisch ist. Ich möchte zur vollen Gewissheit kommen. Ein völliges Verständnis gewinnen. Herr, zeig dich mir mehr, wie du bist. Es reicht mir nicht nur, das hier zu lesen und zu annehmen, okay, ja, der Herr ist sicher so groß. Herr, gib uns diese innere Klarheit, dass auch in unserem alltäglichen Leben wir mit diesem Herrn rechnen. Im Gemeindeleben wir mit diesem Herrn rechnen. Ihn als das Haupt des Leibes sehen und ergreifen. Und dann kommen wir in diese Fülle hinein. Ja. Dafür brauchen wir alle Zeit so eine Haltung. Herr, bring uns alle da hinein. Dann wird uns nichts wegführen können von ihm. Amen.
Ja, was mir so bewusst geworden ist, war in Kolosser 2, Vers 1 und 2. Da heißt es, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch habe und für die in Laodicea und für alle, die mein Angesicht im Fleisch noch nicht gesehen haben, dass ihre Herzen getröstet werden, zusammengefügt in Liebe, zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses, zur vollkommenen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. In den ersten Versammlungen haben wir auch was davon gehört, dass das Volk Israel teilweise ihr Erbe nicht ergriffen haben, nicht eingenommen haben, eigentlich nicht geschätzt haben. Und mir ist jetzt so aufgegangen, dass diesen Kampf, den Paulus kämpft für die, die ihn im Fleisch noch nicht gesehen haben, das ist gerade auch für uns hier praktisch, dass jeder für sich im Herrn vorangeht, aber das Bewusstsein hat, dass wir nur gemeinsam zum Ziel kommen können. Und dass es dann wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, die Leitung des Herrn ist, ein Empfinden für die Geschwister zu haben und dann zu sehen, wo fällt es jemandem plötzlich schwer, wo kommt er nicht mit, wo bleibt er hängen, wo verstrickt er sich, was fehlt ihm? Und dieses Bewusstsein für die Geschwister zu haben, das denke ich, ist wirklich so deutlich in den Versen, wie Paulus gerungen hat und gekämpft hat, dass alle in Christus vorangehen und dass der Leib und dass die gesamte Gemeinde zur Herrlichkeit kommt und dass jeder Einzelne wirklich aufgebaut wird und nicht zurückbleibt.